anderes zu lesen. Und das war für mich eben auch wichtig, weil ich doch denke, schon angesprochen worden zu sein von dieser Grundbotschaft der Rechtfertigungslehre, nämlich, dass wir eben nicht durch unsere eigene Leistung, durch unsere Wohlverhalten vor Gott gerecht, angenehm, angenommen sind, sondern durch die Gnade. Damals hatte es natürlich auch noch seinen besonderen Hintergrund, weil wir noch dachten, die Katholiken, die glauben an die Werkgerechtigkeit. Und da hat es dann auch so ein bisschen Pfeffer bekommen noch in der Diskussion. Inzwischen haben wir uns ja geeinigt, dass wir doch das Gleiche meinen, wenn wir es auch manchmal etwas unterschiedlich ausgedrückt haben. Aber insofern hat mich also Paulus Rechtfertigungslehre eben gerade auch im Galaterbrief von früher Jugend an fasziniert. Und das hat sich durch Studium durchgetragen. Ich bin eigentlich immer wieder auf dieser Spur gewesen.
Auf der Spur geblieben. Und gleichzeitig haben Sie jetzt schon mehrere Begriffe eingetragen, Rechtfertigung, Gnade. Das sind ja Begriffe, die in unserer normalen Alltagssprache zunächst einmal relativ wenig so gehandhabt werden. Das klingt auch eher wie ein juristischer Begriff und so lebendig scheint das alles gar nicht zu sein, worüber wir Theologen ja reden. Wie würden Sie denn, wenn man das heute überhaupt kann, mit einem Wort sowieso nicht, aber wie würden Sie denn dieses Wort von der Rechtfertigung, Justificatio, die Kaiosyne, wie würden Sie denn das in unsere Sprache für Menschen, die eben hier reinkommen, vorbeigehen, auf einen Begriff bringen? Kann man das?
Ja, also erstens bezweifle ich, dass dieses Wort Rechtfertigen heute nicht vorkommt. Ich habe das noch nicht mal gegoogelt und da gibt es interessante Ergebnisse, aber da will ich jetzt nicht direkt drüber sprechen, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, sondern ich will zunächst einmal auf die ursprüngliche Bedeutung dieses Vorgangs der Rechtfertigung zurückkommen. Und merkwürdigerweise habe ich den Eindruck, wenn wir wirklich auf die Ursprünge zurückgehen, dann kriegen wir auch eine Brücke für das heutige Verständnis. Tatsächlich ist das ursprünglich schon juristische Sprache, hat seinen Sitz in dem Gerichtspraxis des alten Israels. Aber eben, wenn wir da hineinschauen, was da passiert, dann werden wir sehr stark merken, das geht nicht nur um juristische Begriffe, sondern da geht es auch um Beziehungsbegriffe. Ich mache es immer sehr plastisch deutlich. Wenn man also im alten Israel angeklagt war, hat irgendwas getan und da wird gesagt, der hat sich falsch verhalten, der muss bestraft werden. Dann kam das vor das Gericht. Und dann wurde darüber verhandelt. Und wenn jetzt am Schluss ein positives Urteil herauskam, ja, wenn das bei uns heute wäre, dann würde das Urteil heißen, der oder die ist unschuldig. Ja, hat es nicht getan. Und nun merkwürdigerweise im alten Israel hieß es anders. Da hieß es nämlich, er oder sie ist gerecht. Sie wird gerecht oder er wird gerechtfertigt. Und der Unterschied besteht darin, das eine ist nur die Negation der Negation, also unschuldig, hat es nicht getan. Und dann wird man freigesprochen, also kann es gehen, ja, was du dann weitermachst, ist deine Sache. Eben im Gerichtsprozess des alten Israels wird man gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Das heißt nämlich etwas Positives. Du hast dich richtig verhalten und jetzt noch besonders wichtig, du gehörst zu uns. Wir nehmen dich wieder an, nehmen dich auf, wir sagen Ja zu dir. Und jetzt sind wir nämlich bei der Übersetzung. Das scheint mir das, was heute dem entspricht, rechtfertigen. Dass wir die Botschaft hören, Gott nimmt uns an. Dass wir öffentlich schuldig sind, das ist eine andere Frage. Aber obwohl wir schuldig sind, nimmt er uns an, nimmt uns auf. Er spricht uns nicht nur frei und dann können wir irgendwie gehen, sondern er sagt, du bist mir recht. Und das ist das Entscheidende. Ich sage Ja zu dir. Und ich glaube, das ist eine Übersetzung, mit der ich heute immer wieder versuche, Menschen das weiterzugeben, was Rechtfertigung sagt. Gott sagt um Jesu Willen Ja zu uns.
Wenn Sie von Beziehung sprechen und wenn Sie das so umschreiben, du bist mir recht, du bist schon recht. Also das heißt, da ist auch ein Aspekt von Liebe drin.
Ja, wir könnten das jetzt, indem wir so ein paar Paulus-Stellen aufschlagen, würden sehr deutlich sehen, wie bei Paulus eben das ganz eng zusammengehört. Auf der einen Seite diese Sprache, die für uns so juristisch-rechtlich klingt, aber weil es eben nicht nur eine rein juristische Entscheidung ist, sondern gleichzeitig eine Beziehungsentscheidung oder die Beziehungsentscheidung eigentlich sogar die tragende ist, ist es eben gleichzeitig ein Ausdruck der Zuwendung, der Zuneigung, der Liebe. Also Paulus bringt das immer wieder zusammen, dass er sagt, Gott hat seine Liebe zu uns gezeigt, dass Christus für uns gestorben ist und weil der unsere Schuld auf sich genommen hat, sind wir jetzt Gott recht, so wie wir sind. Sind wir gerechtfertigt und versöhnt.
Kann man diese Beziehungsgeschichte Gottes mit uns denn in unserer Gesellschaft heute überhaupt noch vermitteln? Also ich denke dran, wir sind eine moderne Wissensgesellschaft. Bei uns spielt das Thema Wissenschaft, Naturwissenschaft eine ganz große Rolle. Im Grunde, wir können alles. Unser Fortschrittsglaube sagt uns also, man muss nur lange genug forschen, sich bemühen, dann werden wir das schon in den Griff kriegen. Ja, können wir denn überhaupt dann vielleicht sogar auf diesen Rechtfertigungsgedanken verzichten, wenn wir doch alles selbst könnten?
Also, jetzt komme ich zurück auf das Googlen von dem Begriff Rechtfertigen oder sich rechtfertigen. Wer das mal macht, der stellt fest, da kommen viele, viele Zeitungsmeldungen, vor allen Dingen aus dem politischen Bereich, wo der Minister sowieso rechtfertigt sich für das strenge Eingreifen der Polizei oder einer anderen rechtfertigt sich für die Überschreitung der Kosten der Elbphilharmonie oder was immer da gerade dran ist. Also, und das sind nur die Spitze des Eisbergs. Es ist in unserer Gesellschaft, stehen die Menschen in gewisser Weise unter einem permanenten Rechtfertigungsdrang. Nicht nur im Blick auf bestimmte Dinge, die sie getan haben, wo sie beschuldigt werden, das ist natürlich auch der Fall, sondern im Blick eigentlich, dass sie sagen müssen oder den Eindruck haben, ich muss sagen, ich muss deutlich machen, ich habe Wert, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, ich leiste was, ich tue was. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft. Unsere ganze Werbeindustrie baut eigentlich darauf, den Menschen so Möglichkeiten in die Hand zu geben, wo sie sich und ihr Leben rechtfertigen, indem sie sagen, ich habe was erreicht und ich zeige euch das, ich habe die Statussymbole, die richtigen Autos und Klamotten und jetzt zeige ich euch das. Vor einem Jahr, ja, nicht ganz ein Jahr, hat der berühmte Schriftsteller Martin Walser in der Harvard-Universität in Amerika einen Vortrag gehalten unter dem merkwürdigen Titel Rechtfertigung, eine Versuchung. Ein ganz merkwürdiger Titel. Aber er geht aus genau von diesem Phänomen, das ich jetzt gerade beschrieben habe, dass in unserer Gesellschaft ein ungeheurer Rechtfertigungsdruck auf den Menschen liegt, weil sie meinen müssen, sie müssen sich beweisen. Und er tut dort den bemerkenswerten Satz, indem er sagt, Rechtfertigung ohne Religion, ich würde sagen, Rechtfertigung ohne Gott gerät zur Rechthaberei. Seine Analyse. Und ich denke, sie trifft sehr genau. Und deswegen bin ich der Überzeugung, die Menschen unserer Zeit brauchen die Rechtfertigungsbotschaft vielleicht in einer anderen Sprache, als wir gewohnt sind. Aber gerade die vielen Menschen, die den Eindruck haben, ich bin nichts mehr wert, ich habe meinen Job verloren, ich bin alt, ich bin pflegebedürftig, ich kann nicht mehr beweisen, dass ich noch für was gut bin. Für die ist es so entlastend, so befreiend zu wissen, dein Lebensrecht hängt nicht daran, dass du was leistest, dass du deinen Erfolg zeigst, sondern daran, dass Gott zu dir Ja sagt. Das ist das Entscheidende. Und ich bin überzeugt, das brauchen die Menschen so sehr, ich würde fast sagen, fast noch mehr, als sie das zu Paulus Zeiten brauchen. Aber nein, sie brauchen es genauso, wie sie immer das gebraucht haben.
Erstaunlicherweise ist das ja eine Perspektive, die das Thema sehr, sehr lebensnah macht. Das heißt nämlich gerade Menschen, die bei uns ja eben sich nicht mehr rechtfertigen können, die fallen scheinbar außen vor. Würde also auch heißen, ich denke so an bestimmte Fernsehsendungen, wo Menschen sich rechtfertigen, also auch die jetzt nicht gerade in der obersten Schicht leben, sondern ja, es geht auch um Beziehungen. Und wie sieht denn jetzt diese Beziehung aus, die von jemand, ja, wo jemand wieder ins Recht gesetzt wird, gerechtfertigt wird, wo der andere nichts sozusagen dazu leisten kann? Das könnte ja den Eindruck erwecken, naja, der ist halt abhängig von, also Gott, nennen wir das mal.
Ja, das ist natürlich die Grundanalyse des Menschenbildes der Bibel, dass sie sagt, der Mensch ist auf Beziehung hin geschaffen. Der Mensch ist nicht als ein Wesen geschaffen, das für sich alleine steht und alleine bleibt, sondern der Mensch ist auf Beziehung hin geschaffen. Und die Frage ist, wem gegenüber wird diese Beziehung gelebt? Anderen Menschen gegenüber oder Sachen gegenüber, das ist dann das Gefährliche, Mächten gegenüber, die das Leben zu zerstören, oder leben wir in der Beziehung, in der Abhängigkeit zu dem, der Ja sagt zu unserem Leben, zu Gott. Denn das ist dann für Paulus eben gerade Freiheit, in der richtigen Beziehung zu leben, die mir den Raum gibt, dass ich mein Leben entfalten kann mit seinen Stärken, aber auch den Raum, wo ich zu meinen Schwächen stehen kann, weil ich dennoch von Gott bejaht bin.
Nun geht es ja da jetzt einmal um die individuellen Beziehungen. Ich, Gott, ich, der andere. Aber man kann das Thema ja dann auch nochmal ausweiten, nämlich auf globale Beziehungen. Wie viele Staaten, jetzt in der Schuldenkrise insbesondere, sind abhängig von bestimmten anderen, die sozusagen die Macht haben. Sie fordern ein, dass sie überleben können. Könnte man auch da das Thema Rechtfertigung nochmal formulieren? Was bedeutet es in einer globalen Schuldenkrise? Ich denke jetzt an Länder in Afrika, in Asien, in Südamerika, Mittelamerika, die von dieser Schuldenkrise ja, abhängig gemacht werden. Kann man da das Thema Rechtfertigung auch nochmal, sag ich mal, auf eine politische Ebene bringen?
Also da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich hier nicht zu schnell bestimmte Sachfragen durch theologische Grundfragen ansprechen und beantworten möchte. Aber was sicher gilt, ist, dass wenn wir als Menschen von dem Ja Gottes leben, dass wir immer wieder auch prüfen müssen, was bedeutet unser Ja zu anderen, die in schwierigen Situationen sind. Das hat ja im Alten Testament innerhalb der israelitischen Gesellschaft eine ganz, ganz, ganz wichtige Bedeutung, dass nämlich die Gerechtigkeit Gottes, gerade von der die Menschen in Israel leben, dass die nun auch dazu führen soll, dass es in der Gesellschaft gerecht zugeht. Und das heißt nicht nur, dass man eben bestimmte Gesetze legal befolgt, sondern dass man eben nicht Leute ausbeutet, dass man sie nicht teilweise durchaus legal in die Armut drängt, in die Schuldsklaverei. Und ich denke, dass nun auch eine Wirtschaftspolitik angezeigt sein könnte, die versucht, das nun in das moderne Wirtschaftsleben umzusetzen. Zu fragen, wie können wir für Menschen, die in schwierigen Situationen sind, oder auch für Länder, die in schwierigen Situationen sind, Bedingungen schaffen, die helfen, dass sie wirklich merken, auch wir haben ein Lebensrecht auf dieser Erde.
Also ein deutlicher Hinweis darauf, theologische Aussagen sind sozusagen nicht eins zu eins für die Politik nutzbar, aber eben diese Grundhaltung, die wir als Menschen da gewinnen können, die hat auch realpolitische Auswirkungen, wenn wir sie umsetzen wollten. Ja, wir sitzen mitten in der Natur, mit allem, was dazu gehört, auch dem Tropfen. Wir haben diese Installation Wachsende Kirche genannt. Wir wissen aber auch, dass wir es selbst nicht gemacht haben, sondern ja, der Schöpfer hat dazu beigetragen, dass es so wächst, wie es wächst. Hat das Thema Rechtfertigung vielleicht auch eine Bedeutung für die Wahrnehmung von Natur? Denn wir gehen ja mit der Natur, mit der Schöpfung eher verbrauchend als gebrauchend.
Da muss man den Kreis ein bisschen weiterziehen, weil bei der Rechtfertigung geht es ja darum, dass Gott seine Gerechtigkeit zeigt. Und es ist einer der wichtigsten Erkenntnisse in der biblischen Theologie, dass wir merken, der biblische Begriff Gerechtigkeit ist nicht deckungsgleich mit unserem herkömmlichen deutschen Begriff, sondern er ist weiter. Da hat Luther schon drüber gerungen, was ist jetzt Gerechtigkeit Gottes. Ich übersetze das manchmal etwas einfacher, gerade indem ich sage, Gerechtigkeit Gottes im Alten Testament ist letztlich seine Treue zu seiner Schöpfung und seinem Volk. Und damit könnte man nochmal abgekürzter sagen, es ist sein Ja Gottes zu seinem Volk, aber auch zur Schöpfung. Und wenn man jetzt es gerade nicht regnen würde, würde ich meine Bibel aufschlagen und würde einen Psalm oder zwei lesen, wo nämlich deutlich wird, wie Gottes Gerechtigkeit nicht nur ihre Auswirkungen hat auf das Miteinander der Menschen, das Miteinander Gottes mit den Menschen, sondern auch auf die Beständigkeit der Schöpfung. Seine Gerechtigkeit und seine Güte ist das, was diese Schöpfung erhält. Das finden wir immer wieder in den Psalmen. Und das führt uns darauf, dass wir eben nicht alleine von dem Ja Gottes leben, sondern einer Schöpfung, die von Gottes Ja lebt. Und das gibt uns die Verantwortung, die wir haben.
Können Sie sich ein Bild aus der Natur, aus der Schöpfung vorstellen, in dem dieses Thema Rechtfertigung zur Sprache gebracht wird? Das ist eine schwierige Aufgabe, vielleicht ist Ihnen hier was eingefallen.
Ja, das ist wirklich schwierig, weil eben Rechtfertigung eigentlich mit Beziehung zu tun hat und Natur, gut, da gibt es auch Beziehungen, die laufen etwas anders ab. Aber mir fiel ein Beispiel ein, das betrifft meine Frau, nämlich nicht selten, wenn einer unserer Nachbarn irgendeine Pflanze schon rauswirft auf den Kompost und sagt, ist nichts mehr wert, dann guckt sie sie an und sagt, komm mal her. Und dann setzt sie sie nochmal ein und dann pflegt sie sie. Und es ist sehr oft etwas Wunderbares draus geworden. Und insofern denke ich, das ist für mich ein gewisses Sinnbild dafür, dass auch Menschen, die den Eindruck haben, ich bin nichts mehr wert, mich wirft man weg, wissen dürfen, da gibt es diesen großen Gärtner, der nimmt mein Leben in die Hand und der kann aus meinem Leben nochmal etwas machen. Ob man das nach außen dann sieht, ist eine andere Frage, aber dass ich weiß, ich bin in meinem Leben diesem Schöpfer etwas wert.
Also im Grunde das Bild aus der Schöpfungsgeschichte, der Gott setzt den Menschen in den Garten um, damit er ihn beherrscht im Sinne des Gärtners, der halt ihn verantwortlich ist.
Dass er ihn bebaue und bewahre. Ja, also genau. Beides gehört zusammen, genau. Ja, da haben wir eine gewisse Kulturaufgabe, aber auch eine Bewahrungsaufgabe. Und so eine Landesgartenschau ist ein interessantes Beispiel dafür. Das ist ja nicht nur jetzt Naturschutzgebiet hier, sondern da wird auch viel Kultur gemacht. Aber es ist wichtig, dass diese Kultur nicht dann Dinge zerstört, die eigentlich wachsen sollen.
Die Heilige Schrift ist Ihre theologische Heimat, sage ich mal. Gibt es besondere Texte, die Sie darin finden und wo Sie sagen, ja, das ist etwas, woran ich immer wieder zurückkomme und dran rumdenke und drüber nachdenke und mich inspirieren lassen?
Ja, sind einige der Gleichnisse Jesu. Ich denke, das Gleichnis von den beiden Söhnen, der eine ist, nennen wir den verlorenen Sohn, der andere ist auch in Schwierigkeiten. Das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt und anspricht. Aber dann immer wieder auch Stellen bei Paulus, der Schluss von Römer 8, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann, ist etwas, was mich immer wieder anspricht und trägt. Aber auch manches Wort aus dem Psalmen, das mich trägt und anspricht.
Im Herbst wird Ihr Kommentar zum 2. Korintherbrief erscheinen. Ich habe es in einer Ankündigung gelesen. Für mich ist das ein besonders beeindruckender Brief, weil er ja gerade die Schwäche des Menschen am Beispiel des Paulus darstellt und trotzdem auch zeigt, wie eben in der biografischen Linie des Apostels Gott am Menschen wirkt. Welcher Abschnitt aus diesem Schreiben ist Ihnen denn bei der Ausarbeitung besonders aufgefallen?
Ja, ich meine, das ist der eine Abschnitt, den Sie schon angespielt haben, aus dem die Jahreslosung dieses Jahres genommen ist. Gott sagt, meine Gnade genügt dir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade auch im Gespräch mit Menschen, die in Schwierigkeiten sind, die sich schwach fühlen. Was kann es bedeuten, Stärke, Kraft zu spüren, auch wenn unsere eigene Kraft am Ende scheint. Wie spüre ich das? Ich bin ja nicht auf einmal sozusagen der geistliche Heros. Und das finde ich sehr spannend, wie Paulus versucht, das zu balancieren, auf der einen deutlich zu machen, das ist eine Wirklichkeit, aber es ist eine Wirklichkeit, die ich jetzt nicht einfach zeigen kann und vorführen kann, sondern die wirklich dann auch geglaubt wird. Und dann diese wunderbare Stelle, Kern des Evangeliums, lasst euch versöhnen mit Gott, der Ruf an die Menschen, das finde ich doch sehr kostbar.
Der Kirchentag in Hannover stand unter dem Motto, wenn dein Kind dich morgen fragt. Ich möchte Sie bitten, einmal zu formulieren, wie Sie auch in ganz persönlicher und gewinnender Art einem jungen Menschen erzählen und gewinnend sagen würden, sich der Rechtfertigung anzuvertrauen.
Also, das ist die letzte Frage auf seinem Zettel, ja. Also, dass Sie Angst haben, Sie werden doch noch nass, also sind gleich fertig. Ich würde sagen, das ist natürlich jetzt schwierig, das vorzuführen, wie ich das einem jungen Menschen sagen würde. Aber ich will so viel sagen, ich denke, gerade auch junge Menschen stehen ganz stark unter der Frage, wer bin ich, was ist mein Leben wert, was hat das meine Zukunft. Sie leiden unter mangelnder Anerkennung oder suchen Anerkennung, vor allen Dingen auch in ihrer Peer-Gruppe, also in der Gruppe der Gleichaltrigen. Und das hat ja manches Mal Auswirkungen, die ganz schwierig sind. Ich denke nur an dieses Phänomen des Binge-Drinkens. Also da muss man sich beweisen. Und das jungen Menschen deutlich zu machen, du musst dich nicht vor anderen beweisen. Du musst nicht durch irgendwelche gefährlichen Dinge, die dich und andere gefährden, zeigen, wer du bist, sondern dieses Ja Gottes gilt dir und dem Leben, das vor dir liegt. Gott kennt dich, Gott nimmt dich an mit deinen Schwächen, die du ja auch spürst, aber er sieht auch deine Stärken und möchte was aus deinem Leben und diesen Stärken machen, dass du etwas sein kannst für andere Menschen, auch für dich selbst und damit auch für Gott.
Ja, Herr Dr. Kleiber, vielen herzlichen Dank für Ihren Impuls zum Thema Rechtfertigung. Ich hoffe, Sie könnten was mit nach Hause nehmen. Ganz bestimmt können Sie was mit nach Hause nehmen. Nehmen wir unter anderem mit, dass der Regen auch zum Segen dieser Landesgartenschau gehört. Es erspart manchen Leuten, dass sie halt nachher gießen müssen. Auch Ihnen zu Hause, wenn Sie einen Garten haben, sparen Sie heute Abend das Gießen. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit auf dieser Landesgartenschau. Sie merken, es ist immer wieder was im Wandel und so ist auch das unser Thema, immer wieder im Wandel. Man muss es immer wieder neu formulieren. Ihnen und Ihrer Frau herzlichen Dank für das Herkommen von Tübingen und ja, wir dürfen Ihnen was mitgeben. Etwas, nein, zweifach Lebendiges, sage ich mal, einen Korb aus dem Weidenflechtwerk von Herrn Katz, der uns gesagt hat, na, das ist wunderbar. Das ist die Erinnerung an hier unsere wachsende Kirche, denn wir sind hier umgeben von Weiden, die geflochten sind. Und natürlich aus dem Kollegium Württembergensis auch einen entsprechenden edlen Tropfen, den wir Ihnen und Ihrer Frau gerne mit nach Hause geben. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie sich so wetterbeständig erwiesen haben. Und das angehört haben bis zum Schluss. Und ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie weitergehen in diesen Tag hinein, diesen Abend, in die nächste Woche, in diesem Wissen, dass Gott Ja zu Ihnen sagt und dass das Ihr Leben trägt und dass das die Orientierung ist für Ihr Leben. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.